Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigtvers wollen wir hören eben auf das Wort, mit dem ich Sie schon begrüßt habe, das ich eben auch noch meine ersten Lesung hatte. Wir wollen hören auf 2. Mose 15, den Vers 11. Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? Ich lese den Predigtext noch einmal. Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses gewaltige Wort des Mose, der vor dir steht, der vor dem Volk steht und das gar nicht fassen kann, eben wie mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig du bist. Wir wollen uns jetzt eben in der Predigt damit beschäftigen, wie du bist, was du uns hier zeigst. Wir wollen neu erkennen und neu hören, wer du, unser Heiland und Herr bist. Und dass wir das fassen können im Glauben, dass wir das verstehen können, auch nur im Ansatz. Dazu brauchen wir deine Hilfe und dein Geleit für diese Predigt. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, vor einigen Monaten habe ich ein Gespräch mit einem Theologiestudenten geführt. Und er hatte dann so ein Gemeindepraktikum hinter sich gebracht. Wir trafen uns und dann hat er mir alles erzählt, was so das Pastorenamt ausmacht. Also bis dato hatte der alles jetzt nur studiert, die Sprachen, alles. Und jetzt hat er mal so 3 Monate in die Gemeinde reingerochen, hatte einen Pfarrer begleiten dürfen und war schier geplättet von dem, was so pastoraler Dienst bedeutet. Und dann hat er mir das alles aufgezeigt, so nach dem Motto, das ist ja kaum zu schaffen halt, nicht, was das alles einem abverlangt. Also als Pastor, da muss man ja Finanzexperte sein. Also er war in einer größeren Gemeinde halt und die hatten natürlich Kindergärten und alles, da waren viele Gelder, die galt es zu verwalten halt. Das kriegt man ja gar nicht beigebracht, nicht, aber das muss man können. Man muss ja Gebäudemanager sein. Da hat man so eine Kirche, Gemeindehaus, Pfarrhaus, Kindergarten, was da alles zusammenkommt, das muss ja unterhalten werden, die Grundstücke halt, nicht. Das bringt einem ja keiner bei, man ist ja nur kein Handwerker. Natürlich muss man Seelsorger sein, ja, was da ein Anfall ist, wenn die Leute kommen und fragen und Gespräche in so vielfältiger Weise. Der eine hat die Ehe knitter kaputt, halt. Der andere ist wirtschaftlich am Ende, halt. Jemand anderes ist todkrank. Und dann die Gemeinde als Ganzes, da hat er verstanden, halt, also da müsste man ja eigentlich mal so 10 Jahre in einem Schützenverein, in einem Sportverein als erster Vorsitzender gedient haben, um zu verstehen, wie läuft das denn so in so einer sozialen Gruppe mit all den Dingen, die dann kommen. Man hat so gruppentherapeutische Fähigkeiten, die man braucht, aber natürlich einfach auch so ganz normal irdische Dinge, um so mehrere tausend Menschen zu leiten halt. Also da hat er so eine ganze Sache aufgezählt, was das Pastorenamt. Und da hat er recht halt, das ist tatsächlich so, wenn man Pastor ist, muss man eine ganze Menge Dinge abdecken, die kriegt man nicht beigebracht. Und als er dann fertig war mit seiner Aufzählung, da habe ich gedacht, so als einer, der das auch schon ein bisschen länger macht halt, da musst du nochmal sagen, das Wichtigste hat er vergessen. Das ist ja alles richtig, was du hier erzählst, habe ich ihm gesagt. Aber das Wichtigste, was unser Job ist, als Theologen, als Pastoren, ist, wir müssen von Gott sprechen. Der Pastor, der Prediger ist ja Theologe. Das heißt ja, Wort von Gott, sprechen von Gott. Das andere hat seine Bedeutung, das ist wichtig, kein Thema. Aber das Wichtigste im Pfarramt, das Wichtigste für den Pfarrer, für den Pastor ist, dass er vom Herrn spricht, von Gott spricht. Und genau darum soll es heute Morgen gehen. Heute möchte ich mich dem Wichtigsten meines Amtes zuwenden. Ich möchte über unseren Herrn und Heiland sprechen. So habe ich dann auch die Predigt überschrieben, über den Herrn. Ich habe 5 Punkte mitgebracht, das ist jetzt nicht ganz so schwer, wenn man den Predigttext liest. Ich möchte über den Herrn sprechen, was er uns sagt in diesem Predigtvers, wie er ist. Ich möchte sprechen erstens über des Herrn Macht, zweitens über des Herrn Heiligkeit, drittens über des Herrn Schrecklichkeit, viertens über des Herrn Löblichkeit und fünftens über des Herrn Wunderwirken, über den Herrn. Das erste, des Herrn Macht. Wer ist dir gleich, sagt Mose, der so mächtig ist? der so mächtig ist. So eine Macht. Die Israeliten haben festgestellt, sie können nichts. Sie sind ohnmächtig angesichts der Militärmacht des Pharaos, angesichts der Naturblockade durch das Rote Meer. Aber dann kommt Gott mit seiner Macht. Ein kleines Wort, das Meer steht links und rechts wie eine Mauer. Sie gehen trockenen Fußes hindurch und die Feinde werden ersäuft. Was für eine Macht. Er ist mächtig und nicht so ein bisschen mächtig, so wie mancher Politiker oder vielleicht reicher Mann mächtig ist. Er ist allmächtig. Unser Gott ist allmächtig. Darauf wird immer wieder hingewiesen, halt in der Bibel. Offenbarung 1, als da Gott sich nochmal neu Johannes vorstellt. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist, der da war und der da kommt. Der Allmächtige heißt es da. Der Allmächtige. Die Macht unseres lebendigen Gottes können wir nicht überschätzen. Wir unterschätzen sie. Und selbst mit dem, was du erkennst, hast du nicht mal ein Müh von dem begriffen, was dieser Gott kann. Dieser Gott hat mit einem Wort Himmel und Erde geschaffen. Und nicht nur diese Erde, nicht nur unsere Galaxie. Die ganzen Galaxien, man muss sich das vorstellen. Als ich angefangen habe, mich so ein bisschen auch für Astrophysik zu interessieren, ich sage das ja immer wieder halt, da habe ich geguckt und damals, als ich anfing, da sagten so die Physiker, auch mein Physiklehrer, ja, neben unserer Galaxie gibt es vermutlich so 40 Millionen weitere Galaxien. Unsere Galaxie, die Milchstraße, das wisst ihr, ist 120.000 Lichtjahre groß. Das heißt, man muss 120.000 Jahre fliegen mit 300.000 Kilometer pro Sekunde, um von dem einen Ende zum anderen zu kommen. Das ist unsere Galaxie. Ja. Und wie gesagt, als ich anfing, mich dafür zu interessieren, niedriger Millionenbetrag. Übrigens, dass es überhaupt andere Galaxien gibt, das wissen die Menschen erst seit 100 Jahren. 1924 hat Hubble entdeckt, dass der Andromeda-Nebel nicht zu unserer Galaxie gehört. Und da wusste man, es gibt eine zweite Galaxie. Also das ist gerade mal 100 Jahre her. Jetzt erzähle ich, was dann passiert ist. Also ich habe mich dann weiter so mit Astrophysik beschäftigt. Irgendwann sagt man, ja, es gibt 80 Millionen Galaxien. Einfach mal 80 Mal mehr. Dann hieß es gibt etwa eine Milliarde. Dann 200 Milliarden. Die letzte Schätzung, die ich gelesen habe, war bei 2 Billionen weitere Galaxien. 2 Billionen. Man sagt heute, was wir sehen können, wir sprechen nur von dem, was wir sehen und messen können, dass wir derzeit 95 Milliarden Lichtjahre ins All gucken können. Das heißt, 25 Milliarden Jahre mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, also 300.000 Kilometer pro Sekunde, und dann hast du das einmal. Aber das ist nur das, was wir sehen, das ist noch nicht fertig. Nur was wir derzeit sehen, das ist die Größe derzeit. Um das mal klarzumachen, von welchen Dimensionen wir reden, wo ein Gott ist, der ein Wort spricht und alles ist da. Das ist Allmacht. Das, was wir im ersten Lied gesungen haben, nicht? Wenn ich die Welt betrachte, da haut's dich um. Das steht auch im Römerbrief halt, nicht? Also wenn du nur mal nachdenkst, zu sagen halt, ein Wahnsinn und wie perfekt alles geordnet ist. Und dann wissen wir auch, dass diesem Gott nichts unmöglich ist. Da wird ja immer wieder auch darauf hingewiesen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Jeremia 32, du siehst Himmel und Erde an, die du gemacht hast durch deine große Kraft, durch dein ausgestreckten Arm. Es ist dir kein Ding unmöglich. Nichts ist diesem Gott unmöglich. Der hat alles drauf, das müssen wir wissen, so ist Gott. Und neben ihm und seiner Macht ist auch niemand mächtig. Auch das ist so ein Ding, was wir wissen müssen. Wir denken immer, oh, andere haben die Macht über unser Leben, über unsere Gesundheit. Niemand, niemand und nichts, gar nichts. Psalm 62, eins hat Gott geredet, ein zweifaches habe ich gehört. Gott allein ist mächtig. Er macht's auf Erden, wie er will. Niemand, kein Donald Trump, kein Putin, hat irgendeine Macht aus sich selbst heraus. Wenn Gott sagt, stopp, ist hier Stopp, niemand hat eine Macht. Und das ist tatsächlich unbegreiflich, das ich übersteigt alles. Und wenn ihr sagt, ich kann das nicht denken, ja, herzlich willkommen, dann habt ihr es im Ansatz verstanden, man kann die Macht Gottes nicht denken. Psalm 147, unser Herr ist groß und von großer Kraft, unbegreiflich, wie er regiert. Jesaja 40, hast du es nicht gehört, weißt du es nicht, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erden geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich, du kannst es nicht denken, also da kommst du immer an Grenzen. Er ist allmächtig, es ist unfassbar, was er kann. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen, und jetzt mal Reflex auf unser Leben, weil wir sind ohnmächtig. Er ist allmächtig, wir sind ohnmächtig. Wir denken ja, wir könnten, oh, wir sind so stark, ich mit meinem Intellekt, was ich auf der Bank wegdrücke, mein Bankkonto, ich bin so mächtig, meine Gesundheit. in 100 Jahren alles weg und früher oder später kommst du in die Erfahrung deines Lebens, wie du ohnmächtig bist, kannst nichts machen, meine Frau gestorben, mein Geld weg halt, ich kann nicht mehr alleine auf Toilette gehen halt, der Tod steht vor meiner Tür. Das ist Ohnmacht, in der wir sind ohnmächtig, aber er ist allmächtig. Wie die Jünger da im Boot, ne, so sind wir. Riesensturm, kleines Boot, also Riesenprobleme, nur kleine Möglichkeiten, gar keine, wir gehen unter halt, nicht? Aber Jesus ist da. Der spricht ein Wort, alles ist in Ordnung, das ist Allmacht. Und das müssen wir wissen, er ist allmächtig, wir sind ohnmächtig. Du bist ohnmächtig in deiner Angst, da kannst du nichts machen in dieser Welt. Angesichts des Todes, angesichts der politischen Krisen, die kommen, alles, sind wir ohnmächtig. Du bist ohnmächtig angesichts deiner Sünde. Du kommst allein nicht gegen den Widersacher an, der dich verführt hat. Das funktioniert nicht. Und du bist ohnmächtig angesichts deines Todes. Nochmal, in 100 Jahren gibt es keinen mehr von uns hier auf Erden. Da liegen wir alle am Friedhof. Das war's dann für uns. Da können wir nichts machen. Kein Arzt, keine Lebensversicherung wird uns irgendwie nur einen Tag Verlängerung schenken. Wir sind ohnmächtig in allem. In unseren Ängsten, in unserer Sündhaftigkeit und unserer Sterblichkeit. Aber er ist allmächtig. Er ist allmächtig. Und ganz gleich, welches Problem kommt, guck bloß nicht auf dich und deine Kraft. Dann dekliniert der Widersacher dich von oben nach unten durch. Schau auf ihn, den Allmächtigen, auf seine Macht, des Herrn Macht. Und wenn du die erlebst in deinem Leben, da stehst du nur staunend davor, wie die Jünger da. Wer ist denn dieser? Was hat der denn drauf? Da fragen die halt nicht. Mit einem Wort stillt er den Sturm. Da ist Mose, der kann es auch nicht fassen halt. Ne? Ross und Reiter stürzt ins Meer. Was haben wir denn gerade erlebt? Über 1 Million Menschen, die Israeliten waren so groß. Und Ägypter tötet er einfach. Unfassbar. Das ist des Herrn Macht. Das ist der erste Punkt dieser Predigt über unseren Herrn. Des Herrn Macht. Ein zweites. Des Herrn Heiligkeit. Wer ist dir gleich so mächtig? Heilig. Der Herr ist heilig. Das gehört zu seinen Eigenschaften. Er ist heilig. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Alten wie Neuen Testamentes. Der Herr ist heilig. Das Wort, das hier gebraucht wird, das heißt im Hebräischen Kadosh. Und das heißt im eigentlichen Wortsinn so viel wie abgesondert, ausgesondert, ganz anders sein. Das gehört nicht mehr zu dieser Welt. Also man kann sich das ein bisschen erklären. Als die Stiftshütte gebaut wird, später der Tempel, da gab es die heiligen Pfannen. Die waren heilig, weil sie ausgesondert wurden, nur für den Betrieb im Zelt, in der Stiftshütte oder im Tempel. Nicht mehr im Profanbereich. Da durften die nichts mehr verloren. Und das meint Heiligkeit unseres Gottes. Er ist an sich heilig. Das heißt, er hat mit dieser seiner Schöpfung nichts zu tun. Das ist nämlich eine sündhaft gefallene, sterbliche Welt. Das Ding hat sein Verfallsdatum. Dein Leben hat ein Verfallsdatum, wie der Joghurt in deinem Kühlschrank. Die ganze Erde hat ein Verfallsdatum. Aber unser Gott ist ewig, der hat kein Verfallsdatum. Der ist heilig. Der ist ganz anders als diese, seine Schöpfung. Gott gehört nicht zu seiner Schöpfung. Er ist der Schöpfer. Er ist der ewige Schöpfer, der über allem steht. Aber er ist nicht Teil dieser Schöpfung, die eine gefallene, dahingegebene Schöpfung ist. Jesaja 40 heißt es, mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? In dieser Welt ist nichts, was diesem Gott gleich ist, weil er eben heilig ist. Heilig heißt auch vollkommen rein sein. Diese Welt ist voller Sünde. Wir sind in Sünde dahingegeben. Seit eben Adam und Eva sind wir gefallen und diese Welt ist von Sünde befleckt und damit dem Tode preisgegeben. Aber Gott hat mit Sünde nichts zu tun. Er ist heilig. Diese Welt ist sündhaft. Ich bin sündhaft, ihr seid sündhaft, er ist heilig. Heilig heißt auch eine unfassbare Majestät. Heiligkeit ist nicht nur die Eigenschaft Gottes, es ist sein Wesen, es ist sein ganzes Sein. Und Gott ist nicht irgendwie gelegentlich mal heilig, so wie wir es manchmal schaffen, dass wir nicht ganz so sündhaft sind halt, sondern er ist an und für sich heilig. Als da Jesaja diese Thronvision hat, da sind die Engel und die singen heilig, heilig. Heilig ist der Herr Zebaoth. Er ist heilig. Als Jesus in diese Welt kommt, da kriegt es Maria, aber das Heilige, was du bewähren wirst, das Heilige, er ist der Heilige. Wenn Gott in uns wohnt mit seinem Geist, dann ist es der Heilige Geist. Er ist heilig. Also das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir das wissen. Er ist heilig und eigentlich, nochmal kadosch, getrennt von uns, weil wir unheilig sind. Das müssen wir wissen. Aber in Jesus Christus wurde er Mensch, um uns wirklich auch zu Heiligen zu machen. Also liest man den Philipperbrief, da geht es dann los, an die Heiligen in Philippi. Du sagst, was ist denn jetzt hier verkehrt, das ist doch eine sündhafte Welt. Ja, die Menschen in Philippi, das sind dann auch keine, also die Christen in Philippi, nicht irgendwelche besonderen Superstars gewesen. Sie hatten nur, in Anführungszeichen, den Heiligen Geist. Und das macht sie zu Heiligen. Das heißt, die leben anders als die Nicht-Heiligen. Also Heilige sind nicht diejenigen, wo die katholische Kirche nach der Seligsprechung irgendwann die Heiligsprechung macht. Heilige sind alle, die den Heiligen Geist haben. Bist du wiedergeboren? Ist Jesus der Herr deines Lebens, bist du ein Heiliger. Obwohl du Sünder bleibst, bist du ein Heiliger. Ja. Aber, das ist wichtig, wenn wir denn Heilige sind und zum heiligen Gott gehören, mit einem Anteil in unserem Leben, nämlich mit dem Heiligen Geist, der bei uns ist, dann hat der Herr natürlich auch den Anspruch an uns, dass wir so leben. Das nennt die Bibel dann Heiligung. Nochmal, wir können nicht sündlos leben, das wird uns nicht gelingen. Aber wir sollen versuchen, uns zu heiligen. So heißt es in der Schrift halt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Heiligung ist das, wo wir sind, dazu sind wir zu berufen, zur Heiligung. Wir denken uns ja alle möglichen Dinge aus, was unser Leben einfach soll. Ja, in Urlaub fahren mit der Mutti. Ja, und zum Fußballspiel gehen und gesund ernähren. Und all die Dinge, die wir planen und machen, auf einmal hast du einen Terminkalender, wo die 24 Stunden am Tag nicht reichen mit all dem, was du dann planst. Das ist aber nicht der Plan deines Schöpfers. Und es geht nicht darum, dass wir uns überlegen, was wir für unser Gott, für Leben gut finden, sondern was der heilige Gott, der uns das Leben gegeben hat, mit einem Plan machen. Und das ist Heiligung. Wir sollen so sein wie er, wie der heilige Gott. Das nennt sich Heiligung. Dazu sind wir berufen. Und wenn wir jetzt nachdenken über den lebendigen Gott, hey, geben wir dem heiligen Gott immer wieder die Ehre. Aber fragen uns auch, wie sieht es denn eigentlich aus, ich, der zu ihm gehören darf? Wie sieht es aus mit meiner Heiligung? Dass ich Kontakt mit dem Heiligen suche, weil Heiligung kriegen wir nur über Kontakt mit dem Heiligen. In seinem Wort lese, in seinem heiligen, lebendigen Wort, dass ich mit anderen Heiligen Kontakt habe, dass ich die Unzucht meide, das ist das, was die Bibel alles sagt hat. Gott ist heilig. Der ist nicht irgendwie so, nach dem Motto, so wie mein guter Freund ist, wenn ich da manchmal höre in manchen Gemeinden halt, also was da alles an Blödsinn manchmal erzählt wird. Der ist wie mein Freund, der sitzt so wie auf der Bank und kann dieses und Jesus halt nicht. Nein, er ist der heilige und lebendige Gott, mit dem ich eigentlich nicht zusammen sein darf. Die Männer, die Gott begegnet sind, die fallen nieder. Mose, als er Gott begegnet, ich vergehe, da hast du keine Chance, er ist der heilige Gott. Das wird so häufig ausgeblendet. Und wir sind unheilig und wir sind zur Heiligung verpflichtet. Gott ist heilig. Wer ist dir gleich, der so mächtig, so heilig ist? Ein drittes. Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich ist? Des Herrn Schrecklichkeit. Er ist nicht nur heilig, er ist nicht nur mächtig, er ist auch schrecklich. Ein schrecklicher Gott. Frag die Ägypter. Wow, was für eine Wohltat am Volk Gottes. Trockenen Fußes, gerettet durch das Schilfmeer. Und dann kommen die Ägypter. Und dann erleben sie Gott von einer ganz anderen Seite. Ein schrecklicher Gott. Er lässt ihre Wagen im Schlamm feststehen. Und dann ersäuft er sie. Das ist nicht so ein bisschen nebenbei. Wenn ihr das eben gehört habt in der ersten Lesung, in diesem Lobgesang, 8 Verse wird ausdrücklich berichtet, er ist der rechte Kriegsmann. Da wird geschrieben, wie er sie vernichtet hat. Das wird richtig ausgewälzt. Da denkt man, das ist ja hart, das ist ja brutal, was da gesagt wird. Aber so ist Gott. Und nicht nur an dieser Stelle. Ich lese mal ein paar Bibelstellen vor. Nahum 1,2. Der Herr ist ein eifriger Gott und ein Rächer. Ein Rächer ist der Herr und zornig. Er ist ein Rächer an seinen Widersachern. Psalm 11. Des Herrn Seele hasst die Gottlosen, den der Frevel liegt. Er wird regnen lassen über die Gottlose Blitze, Feuer und Schwefel. Jesaja 13 heißt es vom wiederkommenden Herrn Jesus Christus, siehe, der Tag des Herrn kommt, grausam, zornig und grimmig das Land zu verwüsten. Hebräer 10 heißt es, wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Lest die Offenbarung, was passiert, wenn wiederkommt. Leute sagen, ja, nein, schrecklich ist ja nur der Gott des Alten Testamentes. Ja, in Jesus wurde alles anders, deshalb Alte Testament nicht mehr lesen, nur so ein paar Verse rausziehen. Nein, die Bibel ist wahr, Alten wie Neuen Testamentes, alle 66 Bücher sind in Geltung. Aber lasst euch eins gesagt sein, Gott ist nicht nur im Alten Testament schrecklich und hart und brutal. Das ist er auch im Neuen Testament. Lest, was passiert in der Endzeit. wenn die Zornesschalen des lebendigen Gottes ausgegossen werden, wenn der Zorn des Lammes, das ist Jesus, über diese Welt ergeht, da versteckt sich die Menschheit, weil sie vergehen, da kommen Plagen, da haben wir gar keine Vorstellung von. Gott ist auch schrecklich, das ist kein Popanzgott. Das ist ein Gott, wenn du den verstanden hast, dann bist du in Ehrfurcht vor ihm. Das kriegen viele Leute in ihre Mickey-Maus-Theologie, in ihr Mickey-Maus-Glauben nicht rein. Sagt, ist schon schuldig, wenn ich das so deutlich sage. Denn damit gibt man Gott die Unehre, wenn man den so runterbricht auf so einen friedensbewegten Jesus. Ja? Birkenstock-Sandalen tragen und Gitarre spielen, so stellen wir uns den vor. Und lieb's dann, egal wie ich veräppelt werde. So ist Gott nicht. So ist er nicht. Sondern der zahlt zurück. Nochmal, Jesus begegnet dir entweder als Anwalt, ist alles Taco, ist alles schick, dann ist er dein dich liebender Gott. Aber wenn du ihn ablehnst, wenn du ihm nicht gehorsam bist, vollstreckt er an dir das Gericht. Der Pharao macht nicht das, was Gott sagt. Und dann kommen die 10 Plagen. Immer und immer wieder ruft er ihn. Und dann kommen, erst gibt es dann hier Wasser zu Blut und dann Stechmücken, Stechfliegen, Blattern, Hageln, was da alles kommt. Schließlich die Finsternis, 3 Tage halt. Und dann kommt die Tötung der Erstgeburt. Gott lässt durch seinen Engel alle Erstgeborenen umbringen. Spielt kann auch alle sterben. Das ist das Gerichtshandeln Gottes. Und schließlich ertränkt er auch den Pharao. Gerichtshandeln Gottes. Manche Leute, die im Glauben stehen, die haben Angst vor den Dämonen. Wenn ich in Jesus bin, brauche ich doch keine Angst vor Dämonen zu haben. Ohne Jesus, bitte, da musst du dich fürchten vor dem Teufel und seinen Helfern. Aber mit Jesus doch nicht. Die haben Angst vor Jesus. Nur mal, wenn wir wissen, welchen Schrecken der Widersacher tut. Okay. Aber die haben Angst vor dem Lebendigen. Übrigens, der Teufel ist ein Geschöpf Gottes. Vor wem muss ich mich denn mehr fürchten? Vor dem, der der Herr des Teufels ist oder vor dem Teufel? Jakobus 2 heißt es, du glaubst, dass nur einer Gott ist, da tust du recht dran. Die Teufels glauben's auch und zittern. Markus 5 heißt es von einem, der besessen ist von einem Dämon und kommt, und der Dämon ruft dann. Als aber Jesus von Ferne sah, lief er zu ihm und fiel vor ihm nieder und schrie laut, was habe ich mit dir zu schaffen? Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten, ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Der weiß, was ihm droht. Er steht gegen den lebendigen Gott. Jetzt begegnet er ihm. Es ist ein schrecklicher Gott. Mit dem können wir nicht spielen und jungeln. Nochmal, ich muss niemanden Angst machen. Keine, ach, heißt wieder, ich kenne jetzt schon die E-Mails, die kommen. Oh, eine schwarze Theologie und was die da machen halt. Nein, aber ich muss sagen, was in der Bibel drin steht. Bitte lesen Sie es nach. Alles überprüfen, was ich sage, aber das ist genau so. Und so sagt es ja auch Mose, ein schrecklicher Gott. Als Mose ungehorsam ist, ja, Mose wird berufen, 2. Mose 3 und 4. Aber er war nicht ungehorsam, er war ungehorsam, weil er seine Kinder nicht als Säuglinge hat beschneiden lassen. Was macht Gott dann und sagt, naja, war nicht so gut, ich ermahne dich jetzt nochmal. Nein, dann heißt es, Gott kommt ihm entgegen und will ihn töten. Und da ist Zippora, seine Frau, die zur Seite springt und schnell die Kinder beschneidet, halt, damit dieses abgewendet wird, Blut vergossen wird, halt zu sagen, sein schrecklicher Gott, der ungehorsam. Und wenn wir das reflektieren auf unser Leben, dann ist es nicht so, dass wir machen können. Ich habe eben im 2. Punkt von Heiligung gesprochen. Ist ja nicht so wichtig. Gott hat mir schon mehrfach gesagt für mein Leben, da sind Dinge nicht in Ordnung. Da ist Sünde und Schuld. So what? So what? Billige Gnade. Ich kann so lange sündigen, wie ich will. Macht doch nichts. Ich mache immer weiter. Wenn du an erkannter Sünde festhältst, zieht sich die Gnade Gottes irgendwann zurück und irgendwann stehst du unterm Gericht. Gott lässt sich nicht veräppeln. Gott ist auch ein strafender Gott. Ist auch, so wie es hier heißt, ein schrecklicher Gott. Ich muss es so deutlich sagen halt, denn das erlebe ich leider in der Seelsorge auch immer wieder, wie Leute mit ihrer Sünde spielen. Christen, die Jesus kennen. Oh mein, was der doch sagt, ist nicht so wichtig. Hananias und Sapphira gehören zur Gemeinde, sind gläubig, folgen Jesus nach. Aber das, was Gott über Geld gesagt hat, naja, wir müssen ein bisschen entscheiden, da hat er nicht so richtig Ahnung, da machen wir unseren eigenen Deal, ja? Und dann wisst ihr, was passiert. Da wird nicht gesagt, naja, ihr müsst jetzt nochmal in die Nachschulung bei Johannes und Petrus, die erklären euch das nochmal alles. Die fallen tot um, die werden umgebracht von Gott. Das ist auch Teil unseres Gottes. Als Jesus keinen Glauben findet, in seiner Heimatstadt Kapernaum, da wo er die meisten seiner Wunder getan hat, diese unfassbar gesegnete Stadt, da heißt es nicht, naja, dann winken wir es schon durch. Nein, da verflucht er diese Stadt und geht einmal nach Israel, fahrt hin, guckt euch an. was von Kapernaum heute noch steht. Nichts mehr. Eine verfluchte Stadt, die nur noch Ruinen hat. So ist unser Gott. Ein liebender, barmherziger und gnädiger Gott, denen, die ihm nachfolgen und die sich beugen unter sein Kreuz. Wer aber meint, ungehorsam zu sein und ihm nicht zu folgen, der muss mit den Konsequenzen dieses Gottes rechnen, der eben auch schrecklich ist. Ein viertes, des Herrn Löblichkeit. Ganz anderer Aspekt wieder. Wer ist der gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich ist? Löblich, so geht ja dieser Lobgesang los. Da heißt es, der Herr ist mein Lobgesang. Und jetzt machen wir mal, wir nennen das in der Pädagogik Lernzielkontrolle. Die Lehrer unter uns wissen, wie das ist halt. Also nicht nur wichtig, wenn man in der Unterrichtsstunde jemandem was beigebracht hat. Da musst du auch dann eine Woche später mal gucken als Mathelehrer, haben die verstanden, wie die binomischen Formeln da funktionieren. Also für die Stunde, wo ich es gerade erklärt habe, eine Sache, aber ist das auch verstetigt? Da sprach man eine Woche später nochmal Lernzielkontrolle. Da schreibt man Klassenarbeiten und sowas, um das zu gucken, hat die Klasse das verstanden. Ich habe vor 4 Wochen eine Predigt hier halten dürfen zum Thema Lob. Wir haben über Psalm 103 gepredigt. Das ist auch so ein Lobpsalm. Lobe den Herrn, meine Seele, was immer ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, der heilet alle deine Gebrechen und der dein Leben vom Verderben erlöst. Darüber habe ich gepredigt. Ich hatte so verschiedene Punkte, habe gesagt, hier, er ist dein Versorger, er ist dein Vergeber, er ist dein Heiland, er ist dein Erlöser, halt, er ist dein Kröner, der dich krönet mit Gamaliel. Ja, und lobst du ihn dafür. Ich habe gesagt, das wollen wir machen, das wollen wir tun. Ein Monat später frage ich euch, habt ihr das getan? Habt ihr den lebendigen Gott gelobt und gepriesen, dass er euch so wunderbar versorgt, dass er euch die Sünde vergibt, dass er alles heil macht, dass er uns eine Perspektive gibt, dass wir ewiges Leben haben, dass er uns erlöst hat von all unserer Schuld und Sünde, dass er uns krönet mit Gnade und Barmherzigkeit? Oder waren dann doch andere Themen wichtiger? Die Fußball-Weltmeisterschaft, oh, Nagelsmann hoch und runter, soll er bleiben oder nicht? Und Klopp, der große Heilsbringer. Der Urlaub, all die Dinge, die gelaufen sind. Was hatte Platz in deinem Leben? Was hatte Platz in meinem Leben? Ich bin erster Hörer dieser Predigt. Da wollen wir uns fragen halt, nicht? Haben wir den Herrn gelobt? Er, der der Schöpfer aller Dinge ist. Allein die Tatsache, dass wir uns vor Augen stellen, er hat mir das Leben gegeben, auch den heutigen Tag, den verdanke ich nicht mir selber, dass ich heute Morgen satt zu essen hatte. Das hat er getan. Lob, Preis und Ehre dem lebendigen Gott, dass ich in der Gemeinde sitzen darf, frei und unverboten, dass ich ein Auto fahren darf. All diese Dinge, er ist mein Versorger. Aber er hat mich vor allen Dingen erlöst. Er hat mich erlöst. Halleluja. Hoffentlich sind alle, die heute Morgen hier sind, zugeschaltet, erlöst. Haben das Erlösungswerk Jesu angenommen. Das schiebe ich direkt auch nochmal ein, halt. Nicht, wenn du es noch nicht getan hast, ja. Da kann man dir gar keinen Vorwurf machen, da kennst du nämlich Gott noch gar nicht halt. Da musst du erstmal Gott annehmen, damit du in den Lobpreis kommst. Aber jetzt wieder an euch, die ihr wiedergeboren seid. Wie sieht es mit deinem Lobpreis aus? Dem Herrn die Ehre geben. Nicht nur Danke sagen für die Dinge, sondern ihn zu loben und preisen, dass er der Heilige, dass er der Ewige ist. Dass er dieser Gott ist, der vor allen Dingen gewesen ist. Wie hat es damit ausgesehen? Das ist etwas, was Mose ausgezeichnet hat, David ausgezeichnet hat. Das waren ja auch Männer, die daneben gelegt haben. Aber eins haben sie immer wieder gemacht, sind immer wieder in den Lobpreis eingestiegen. Auch dieses Loblied, du erlebst was mit Gott. Und Mose kann gar nicht anders, als zu sagen, ich muss ihn zu loben und zu preisen. Ich muss das aussprechen vor dem Volk. Ich muss das aussprechen vor dem Herrn. Das ist ja auch Teil unseres Lobpreises. Wir sagen es dem Herrn, mach das in deiner stillen Kammer. Aber sag es auch vor dem Volk. Sag es vor deinen Nachbarn. Du darfst dich über Fußball unterhalten, gar kein Thema. Du darfst auch erzählen, wie wunderbar es im Urlaub gewesen ist, auch gar keine Schwierigkeit. Aber vergiss nicht den Lobpreis des lebendigen Gottes, dass wir ihm Ehre, Lob und Preis geben. In der Ewigkeit, wo wir sein werden, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir nichts anderes mehr machen, da sind wir permanent im Lobpreis, im Feiern, dem Herrn die Ehre geben, wenn wir in der Gemeinschaft sind. Und wohl dem, der in dieser Welt schon damit anfängt. Das ist Gott unglaublich wohlgefällig. Und er ruft uns immer wieder dazu auf, nicht? Wo überall in der Bibel steht, Halleluja. Ja, das ist ja ein Imperativ. Hallel, lobt Jahwe, lobt und preist ihn, lobt und preist ihn. Wir singen es ja jedes Mal auch hier. Heute war es ein bisschen schwach, unser Halleluja-Gesang nach der Evangeliumsverkündigung halt nicht. Also wir holen es gleich nach, wenn du liebst 272 nicht. Großer Gott, wir loben dich. Da wollen wir in den Lobpreis einsteigen halt. Da wollen wir es den anderen auch zusingen, wir loben den lebendigen Gott. Es kommt nicht auf die Lautstärke an, es kommt darauf an, dass wir es tun halt, dass wir Gott die Ehre geben halt. Und da wollen wir einfach neu im Nachdenken über Gott, über unseren Gott zu motiviert werden, dass wir sagen, hey, das nehmen wir neu mit. Wenn wir die letzten 4 Wochen ja, es dann doch nicht so ganz umgesetzt haben. Aber jetzt habe ich erkannt, hey, ich darf neu diesen Herrn loben und preisen mit allem, was ich bin. Und ein fünftes und letztes, des Herrn Wunder wirken. Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Also, Alte Testament voll davon. Also, die Zeichen, die Mose vor dem Pharao tut, das ist so spannend, nicht? Wenn dann die okkulten Zauberer kommen, die sagen dann im dritten, ja, können wir nicht mitmachen. Das ist von Gott. Gott tut Wunder, das können wir Menschen nicht halt. Diese Geschichte im Schilfmeer, nicht? Du gehst behütet durch, aber die Feinde werden ertränkt. Dann nach dieser Erzählung geht es weiter mit den Wundern. Sie haben nichts zu essen, nichts zu trinken. Gott schafft ihnen Wasser in der Wüste, wundertätiger Gott. Er schenkt ihnen die Wachteln und Manna, damit sie zu essen haben. Er versorgt sie mit allem. Er führt sie mit der Wolken- und Feuersäule. Nicht so ist unser Gott. Das hat er nicht nur im Volk Israel damals getan, vor 3.500 Jahren in der Wüste. Das tut er heute auch bei uns. Er versorgt uns mit allem, was er tut. Häufig wunderbar. Er führt uns durch sein Wort. Ach, das Alte Testament voll von Wunder, das Neue Testament. Ach, was gibt es da Wunder, wenn Jesus da gewesen ist, wie er Kranke heil gemacht hat, Blinde sehen, Taube hörend halt. Wir Menschen, die Hunger hatte, Brot gab, wie er sie gespeist hat, die 5.000, die 4.000. Wie er auch die Strafwunder getan hat, wie dann dieser Baum verdorrt hat, wo keine Frucht ist. Wie er Tote auferweckt hat, den Jüngling zu Nein halt, den Lazarus. Wie er selber den Tod besiegt hat, ja, in dieser Welt, wo doch alles dem Tod entgegengeht mit seiner Auferstehung. Wunder über Wunder. Aber eben nicht nur in der Bibel. Wenn wir gucken auf die Kirchengeschichte, 2000 Jahre dessen, wo wir jetzt warten, bis Jesus wiederkommt, aber für diese Zeit, was der Herr alles an Wunder getan hat, wenn man sich nur die Reformationsgeschichte anguckt, wie diese kleinen Männer, ein Zwingli, ein Luther halt, nicht, wie die die Welt verändert haben, aus den Angeln gehoben haben mit ihrer Botschaft, nicht sie, sondern der lebendige Gott. Ich sage das immer wieder halt, 1989, Fall der Deutschen Mauer. Ich werde nicht müde bis zum Ende meiner, werde ich das erzählen halt. Die Älteren wissen es. Im Oktober 89 hat keiner in Westdeutschland und keiner in Ostdeutschland geglaubt, dass es eine Wiedervereinigung gibt. Dann haben ein paar wenige Christen im Osten gebetet und dann ist die Mauer umgefallen. Nicht die SS-20, nicht die Pershing 2 haben gesprochen, sondern unser lebendiger Gott hat das aufgehoben. Unfassbares, was passiert ist. Wir haben ja, wie gesagt, habe ich schon mal angekündigt, in 3 Monaten hier großer Festakt halt nicht. 3. Oktober hier in Bremen kommt die ganze Bundesrepublik zusammen. Da werden wir draußen ein Schild dran hängen, wo wir das sagen. Das ist eben nicht die Politiker waren, die sich das gerne aufs Schild schreiben, die haben damit nichts zu tun gehabt. Sondern nur der lebendige Gott, der Wunder tut. So ist der Herr. Schreiben wir drauf und da. Das sind die Gebete gewesen, nicht die schlauen Pläne. Nichts haben die Politiker getan. Alles unser wundertätiger Gott. Und wenn man das weiß, ja, dass dieser Gott so ist, und wenn man weiß, jetzt spreche ich euch Gläubigen wieder alle an, dass ihr diesem Gott nachfolgt und dass er euch lieb hat, dass er euch zur Seite steht, dass er sein Leben für euch gegeben hat. Hey, wie könnt ihr dann sorgenvoll nach vorne blicken? Ihr seid heute Morgen gekommen mit euren Problemchen und Schwierigkeiten und mit eurer Sorgenlast. Mit den Kindern und Enkelkindern, mit der Finanzierung des Hauses, mit der Ehe, die nicht läuft, wie sie laufen soll. Ich weiß nicht, wie die Zukunft wird. Und dann hat man Schiss in der Buchse, ja. Ja, wie die Jünger da im Boot. Wir gehen unter, wir haben keine Zukunft mehr. Obwohl Jesus doch da ist, der Wunder wirkt. Und dann sagt dir Jesus das nochmal. Ich bin der wunderwirkende Gott. Ich habe deine Zukunft in meiner Hand. Du musst dir keine Sorgen machen. Sorgen sind dir sogar verboten. Hey, vertrau mir einfach nur. Ich werde dich durchführen. Ich, der lebendige, heilige, mächtige, auch schreckliche Gott. Ich werde dich durchführen. Ich werde auch in deinem Leben Wunder tun. Da kannst du jetzt schon anfangen, Gott zu loben. So wie Paulus und Silas, die im Gefängnis in Philippi sind, halt im Kerker gefoltert. Ja, was machen sie? Singen Loblieder. Bam, und da knallt das Erdbeben, die Türen weg und die riesige Verhandlung. Alles verändert sich. Der wundertätige Gott steht dir zur Seite. Und wenn du das weißt und wenn du das glaubst, so wie Mose das wusste und glaubte, so wie du es auch in deinem Leben schon erlebt hast, halt nicht, da kannst du wirklich nur einstimmen und diesen Gott loben und preisen. Herr, wer ist dir denn gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? Alle Ehre, Lob und Preis diesem, unserem Herrn und Heiland. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.